Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Schweizer Radio DRS 2, Sie hören Reflexe. Am Mikrofon begrüßt Sie Felix Schneider. Unser Gast heute ist Petros Markaris, der Romancier, der Schöpfer des Detektivs Kostas Karitas, der Schöpfer dieser Krimiserie. Petros Markaris, der Übersetzer ins Griechische. Er hat Franz Xaver Krötz übersetzt, aber auch Faust von Goethe. Das ist schon fast ein Lebenswerk, das zu übersetzen. Er hat Brecht übersetzt. Petros Markaris, der Brecht-Kenner und Vermittler. Petros Markaris, der Theaterautor, ein wichtiger Theaterautor, die Geschichte des Ali Reco, 1964 geschrieben, 1970 aufgeführt. Petros Markaris, der Literatur- und Drehbuchdozent, auch mal Mitglied einer Jury in Cannes. Petros Markaris, der Drehbuchautor für Fernsehserien, der Drehbuchautor für Theo Angelopoulos und seine Filme. Ja, Petros Markaris, der Kosmopolit, der in der Türkei, in Deutschland, in Griechenland zu Hause ist und ein neugieriger Reisender ist. Petros Markaris, der homme de lettres, ein Sprachbegeisterter, der immer wieder aufbricht, neue Sprachen zu lernen und Wörterbücher zu erkunden. Aber auch Petros Markaris, der studierte Wirtschaftswissenschaftler, der einmal Manager in einer Zementfabrik war. Alle diese viele Petros Markaris begrüße ich. Ich verstehe sehr gut, dass Sie Ihre Lebenserinnerungen mit einem Gedicht von Bertolt Brecht angefangen haben, in dem die Zeile vorkommt: Neu beginnen kannst du mit dem letzten Atemzug. Neu begonnen haben Sie offensichtlich sehr oft, aber Ihre Lebenserinnerungen heißen Wiederholungstäter. Das verstehe ich nicht. Wieso sind Sie ein Wiederholungstäter? Sie haben doch immer alles neu gemacht und nichts wiederholt.
Aus zwei Gründen. Weil ich immer wieder neu beginne, das ist auch eine Wiederholung, ich bin ein Wiederholungstäter in diesem Sinn, aber auch, was positiv gemeint ist, dass ich immer dasselbe wiederhole. Und zwar, ich habe in meinem Leben immer das gemacht, was ich nicht machen wollte eigentlich. Und habe auch damit Erfolg gehabt. Das ist ja das Sonderbare dran. Ich wollte nicht Wirtschaft studieren, habe aber als Manager eine, sagen wir, erfolgreiche Karriere hinter mir. Ich wollte keine Romane schreiben, aber habe meine großen Erfolge mit den Romanen erzielt, die ich geschrieben habe. Und so geht es weiter. Und deswegen sage ich immer Wiederholungstäter in dem Sinn, dass ich das immer das mache, was ich nicht machen will eigentlich und damit Erfolg habe.
Dann reden wir jetzt einmal über das, was Sie wollen. Was Sie wollen, sind doch zum Beispiel die Sprachen. Sprachen lernen. Sagen Sie mal, wie viele Sprachen können Sie, oder in wie vielen Sprachen haben Sie Kenntnisse? Wissen Sie das noch?
Ich glaube, das sind 6.
Nämlich?
Nämlich außer Griechisch, Deutsch, Türkisch, Englisch, Französisch, ein bisschen Italienisch.
Am besten zu Hause sind Sie wohl in Griechisch, Türkisch und Deutsch?
Ja. Ich war ja, als ich Istanbul verlassen habe, 3 Sprachen. Ich sprach und schrieb gleich so gut Griechisch, Deutsch und Türkisch.
Interessant. Und warum haben Sie sich entschieden, auf Griechisch zu schreiben?
Weil Griechisch meine Muttersprache war. Ich habe die ersten Wörter in Griechisch gesprochen und auch Griechisch geträumt. Dazu kommt noch, dass ich, als ich nach Wien ging, immer noch gemessen an Mitteleuropa ein kleines, junges Provinzkind war. Und dann ist ja die Muttersprache eine Art Nische. Da, man fühlt sich dort warm in dieser Nische. Und ich habe gesagt, jetzt schreibe ich in meiner Muttersprache, also Griechisch.
Wann benutzen Sie das Türkische?
Es gibt ja in diesem Sinn keine Regel. Voriges Jahr habe ich ein Angebot bekommen von einem griechischen Verlag. Die haben ein Sammelband gemacht, das Istanbul der Autoren hieß es. Und da haben sie mir vorgeschlagen, ob ich nicht den Beitrag über die Prinzeninsel schreiben sollte.
Über was bitte?
Die Prinzeninseln, ja. Diese 4 Inseln. Ich bin ja auf einer der 3 Prinzeninseln geboren und aufgewachsen, auf Hebelia da. Und da habe ich diesen Beitrag geschrieben. Auf einmal fing ich an, Türkisch zu schreiben, was ich weitergemacht habe. Mhm. Der Beitrag ist also im Original Türkisch geschrieben. Ich habe nur meine Verlegerin gebeten, sie sollten meinen Blick in den Beitrag werfen, ob hier und da mir nicht 1 oder 2 Fauxpas passiert sind.
Wenn wir jetzt schon bei den Sprachen sind, dann würde ich gerne mal von Ihnen hören, wie Sie selber auf Griechisch Ihren Detektiv aussprechen. Also die Franzosen würden wahrscheinlich Charitos sagen, ja, oder die Engländer Charitos. Ja. Und die Schweizer würden wahrscheinlich sagen Charitos, die Deutschen vielleicht Charitos.
Ne? Ja.
Wie heißt es richtig auf Griechisch?
Charitos.
Charitos.
Charitos. Also die Betonung kommt auf das I, Charitos.
Aha. Kostas Charitos.
Wissen Sie, was Charitos heißt? Graziös. Charis auf Griechisch ist die Grazie. Das hat mit dem Namen nichts zu tun. Okay. Der Name ist mir so eingefallen als Charitos. Es ist kein gewöhnlicher Name, aber ich kenne viele Leute, die Charitos heißen. Sogar einer der zwei Regisseure, die für das Fernsehen den Nachtfalter verfilmt hat, heißt Charitos.
Er ist aber nicht sehr graziös, sondern Sie beschreiben in Ihren Lebenserinnerungen, dass er zunächst einmal aufdringlich gewesen ist, weil er plötzlich an Ihrem Schreibtisch stand.
Graziös ist er bestimmt nicht, das nicht, auf keinen Fall. Er ist menschlich, aber nicht graziös.
Mit Frau und Kindern stand er an Ihrem Schreibtisch.
Die ganze Familie, also die dreiköpfige Familie, der Mann, die Frau und das Kind. Anfangs wusste ich nicht, dass das Kind eine Tochter war. Das hat sich erst später herausgestellt. Aber eine dreiköpfige, normale, kleinbürgerliche Familie aus irgendeinem Stadtteil Athens, einem kleinbürgerlichen Stadtteil, also zum Beispiel sagen wir, Ambelokipi oder Kypseli, wo ich wohne zum Beispiel. Das war eine normale Familie. Das war aber kein Vorteil für sie, sondern eher ein Nachteil, denn ich wollte mit dieser Familie gar nichts zu tun haben. Ich wollte sie nicht. Ich wollte sie zum Teufel schicken. Und zwar, weil ich mir gedacht habe, naja, jetzt also Kleinbürger, Fernsehen, Kino, Theater, Roman, das sind alle voll von Kleinbürgern. Was soll man noch dazu erzählen? So ging das. Aber der wollte nicht weggehen. Der war stur und eigensinnig, der Mann. Da ist es ja auch geblieben. So ist er auch in den Romanen. Und auf einmal wurde seine Anwesenheit fast quälend für mich. Und daraufhin habe ich gesagt, naja, wenn er mich so quält, kann er doch entweder Zahnarzt oder Polizist sein. Und so ist Charitos der Bulle entstanden.
Ja. Sie haben ihn dann also doch adoptiert, sind sein Vater geworden. Warum sind Sie vom Fernsehkrimi umgestiegen auf den Kriminalroman mit dieser Figur? Sie haben ja damals Fernsehkrimis geschrieben.
Ja, eine
Krimiserie. Jetzt kommt diese Figur, Zahnarzt kam nicht in Frage, also wurde er Bulle. Aber warum Kriminalroman statt Fernsehkrimis?
Wenn ich zurückdenke jetzt, nach so vielen Jahren, ja, die Fernsehserie, das war 1991 bis 1993, diese drei Jahre. Und wenn ich jetzt zurückdenke, kann ich Folgendes sagen. Ich wollte ja im dritten Jahr, als ich weitergeschrieben habe an diesen Drehbüchern, nicht mehr weitermachen mit dem Fernsehen. Da war das Fernsehen für mich, also als Drehbuchautor, zu Ende. Ich wollte nicht mehr. Und zwar einerseits, weil der Druck von Seiten des Senders sehr stark ist. Zweitens, dass man immer unter Termindruck arbeitet und das ist erschöpfend. Ich lag damals auch unter sehr schwierigen materiellen Umständen. Und so habe ich ja mit Charitos eine Romanfigur geschafft und keine Fernsehfigur.
Ich verstehe den Termindruck. Was meinten Sie mit Druck vom Fernsehen?
Warum ist das so? Warum ist das so? Warum schreibst du dieses Thema, weil willst du nicht anderes Thema? Das ist nicht kommerziell, das ist kommerziell. Und das war die schöne Zeit des griechischen Fernsehens. Heute ist es viel, viel schlimmer.
Was ist schlimmer?
Dieser Druck und das Billige. Damals, also 1991, 1992, hat noch das Fernsehen Geld verdient, aber hier und da einige Vorzeigeobjekte gehabt, einige Prestigeobjekte. Eines von diesen Prestigeobjekten war diese Serie, Anatomie des Verbrechens. Heute stellen sich ein dritten Prestigeobjekt in die Leute. Sie sagen, wir wollen nur Geld verdienen. Alles andere ist uns uninteressant. Je weniger investieren und mehr verdienen, das ist das Prinzip.
Die Kommerzialisierung hat zugeschlagen. Also ist es ein Kriminalromanheld geworden. Was unterscheidet denn eigentlich einen modernen, heutigen Kriminalroman von einem herkömmlichen von Agatha Christie?
Einerseits die Thematik. Die Themen sind anders geworden, weil das Verbrechen so anders geworden ist mittlerweile. Besonders in den letzten Jahren und besonders nach dem Fall der Sowjetunion. Jetzt floriert eigentlich das organisierte Verbrechen, das Mafia-Verbrechen im Allgemeinen. Das mit so viel Geld, sie verdienen so viel, dass ein großer Teil von diesem Geld in den normalen Wirtschafts- und Finanzfluss kommt. Es gibt Leute, die arbeiten, ein normales Gehalt bekommen, Sozialabgaben zahlen und nicht wissen ein Leben lang, dass sie für die Mafia arbeiten, weil das alles legal ist oder legalisiert ist. Und natürlich ist das ein in die Gesellschaft eingebettetes Verbrechen und das war in den Zeiten von Agatha Christie gar nicht so.
Wenn Sie über das organisierte Verbrechen schreiben, und das kommt in Ihren Romanen ja vor, was sind die Reaktionen? Also ich will jetzt nicht gerade fragen, ob Sie schon gefährliche Situationen erlebt haben, aber eigentlich will ich das doch fragen.
Ja, also wissen Sie, das habe ich einmal mit einem anderen italienischen Autor zusammen besprochen, mit dem Publikum. Der andere Autor heißt Massimo Carlotti, ist ein sehr guter Autor, der Massimo, und ein guter Freund auch. Wir haben dieselbe Frage bekommen, da habe ich gesagt, kennen Sie viele Mafia-Leute, die Literatur lieb haben wären?
In dem Fall sind Sie froh, dass Ihre Bücher nicht gelesen werden.
Von der Mafia nicht gelesen werden, ja schon.
Aber wenn Sie die Geschichte des Verbrechens erzählen, wenn Sie von der Mafia erzählen, wie das in die Gesellschaft eingedrungen ist, wie das heute schon fast normal geworden ist, wie viele Leute von der Mafia leben, ohne es zu wissen, dann spricht daraus ja ein großes Engagement. Wir haben zurzeit in der Schweiz eine Diskussion, soll der Schriftsteller engagiert schreiben, soll er sich auch politischen Themen widmen, soll er sich äußern zu politischen Themen? Was wäre Ihre Stellung dazu?
Also ich verstehe mich seit meinen Anfängen als politisch engagierten Schriftsteller. Da gibt es für mich keine Diskussion. Das ist ja klar für mich, dass ein Autor auch, sagen wir, die Pflicht hat oder die Aufgabe hat, sich politisch zu äußern, politische Themen zu bearbeiten und Stellung zu nehmen. Wozu schreibt man denn eigentlich? Nur Liebesgeschichten kann man nicht schreiben, wissen Sie. Ich bin immer engagiert, wenn ich schreibe.
Ja, die Befürchtung ist, dass der Kulturbetrieb sozusagen ein paar Autoren braucht, um ihn zu befruchten. Das heißt, die sollen dann mal eine Kasse Stellungnahme abgeben und dann wieder in der Schachtel verschwinden. Das ist die Befürchtung, die viele Autoren in der Schweiz haben.
Das ist aber nicht so. Viele von engagierten Schriftstellern, die haben es so weit gebracht, dass sie als Romancier oder als Autoren auch nach dem politischen Engagement zu überleben, gelesen und geliebt zu werden. Victor Hugo war ein politisch engagierter Schriftsteller, der lebt bis heute. Und schlechte Autoren werden nicht überleben, wenn sie auch keine politischen Engagements haben. Gute Autoren überleben immer. Brecht hat auch überlebt, der war auch militant, nicht nur engagiert, der hat auch überlebt.
Die Autoren stellen auch die Frage, was legitimiert einen Schriftsteller eigentlich, zu politischen Themen Stellung zu nehmen?
Das Interesse für das öffentliche Leben. Das Interesse für die sozialen Umstände im Milieu, das Interesse für die politische Entwicklung und für die dunklen Seiten der Politik. Bis vor 20, 30 Jahren haben immer die Autoren für den Sozialismus gekämpft, für eine andere Gesellschaft. Was sie heute tun, ist, dass sie die Missstände der Demokratie brandmarken. Welche Rolle spielt Geld im Allgemeinen in der Gesellschaft?
Und das tun Autoren, weil sie einfach ein Thema und weil sie die Menschen ernst nehmen. Jetzt verstehen Sie sich aber jetzt speziell auch noch als ein Linker.
Ja.
Das sagen Sie.
Ohne weiteres.
Das sagen Sie auch deutlich. Ihre Autobiografie beginnt mit einem Brecht-Zitat, einem Hinweis auf Brecht und der Erwähnung des Namens Karl Marx. Macht heute nicht mehr jeder. Was bedeutet das für Sie heute jetzt zusätzlich zu dem Autor auch noch ein linker Autor zu sein?
Dass ich immer wieder, wenn nicht nur als Autor oder auch als Mensch, Stellung nehme. Dass ich, sagen wir, das politische, soziale Geschehen nicht nur in Griechenland, sondern auch global wahrzunehmen versuche. Und dass ich immer, wenn ich Entscheidungen fasse oder eine Situation irgendwie analysiere, die Politik eine entscheidende Rolle spielt und die soziale Realität eine entscheidende Rolle spielt für mich. Man kann die Welt nicht ändern. Also ein Autor kann die Welt nicht ändern. Das ist ein Traum, den wir hatten, als wir jung waren, jetzt gilt das nicht mehr. Aber man kann die Dinge klarer, durchsichtiger machen. Das kann man machen. Und das versuche ich.
Warum macht man sie denn durchsichtiger, wenn man glaubt, dass die Welt nicht mehr veränderbar sei?
Ja, aber die Missstände sind doch veränderbar. Die Welt kann man als Autor alleine nicht verändern. Aber sagen wir, irgendwie den Zeigefinger auf diese Missstände mal setzen, das ist was anderes wieder. Das kann man machen.
Sie haben von dem Traum gesprochen, von einem politischen Traum Ihrer Jugend. Wenn Sie mal Ihr politisches Denken und Handeln Revue passieren lassen, zurückblicken auf Ihr politisches Denken und Handeln, wie hat sich das verändert?
Vieles von dem, was wir geglaubt haben, stimmte nicht. Und wir müssen vieles revidieren und auch vieles anerkennen, was falsch war. Das war einerseits bitter, andererseits aber sehr konstruktiv, in dem Sinne, dass wir jetzt anders sehen, die Dinge.
Was zum Beispiel?
Zum Beispiel, dass die ganze Geschichte mit dem Real oder, wie ich sage, irreal existierenden Sozialismus, da haben wir eine Zeit lang dafür gekämpft. Ich bin ein bisschen früher weggegangen, habe gesagt, das ist nicht vertretbar, da geschehen Verbrechen und wir können nicht den Auge zudrücken. Aber es gibt auch Kollegen von mir, also Menschen, die lange Zeit daran geglaubt haben. Das waren Fehler, die wir natürlich irgendwie bezahlt haben und bezahlt werden müssten eigentlich. Aber jetzt hat man eine total andere Einstellung der Linken gegenüber. Was heute links ist, ist was anderes. Und ich finde, dass heute die Linke freier geworden ist, nicht mehr abhängig ist. Und das ist gut, das sind die positiven Seiten, muss man sagen.
Es gibt in Ihrer Autobiografie eine Philippika, einen heftigen Angriff auf die Political Correctness. Sie sprechen von Austrocknung, Entwertung des politischen Diskurses, von einem starren Verhalten, von einer monolithischen Denkweise. Ja. Ja, dem widerspricht aber, dass man eigentlich heute alles sagen kann. Es hat zwar keine Wirkung, aber man kann alles sagen.
Was mich so aufregt über Political Correctness, ist immer dieses einheitliche Denken und die guten Manieren im Sinne der Ideologie. Man macht das nicht, man macht das nicht. Das sind Schranken, die man nicht überwinden darf. Und das stört mich natürlich, weil man die Politik durch Political Correctness ersetzt hat. Das finde ich schrecklich. Politik ist eine Sache, die ist fast nie korrekt. Und Political Correctness sagt man, naja, die Politik kann nicht korrekt sein, aber die Menschen müssen doch korrekt sein. Das ist ein Unsinn. Das ist total blöd.
Ja, das ist ja wahrscheinlich nicht nur blöd, sondern das verhindert ja auch, das Unkorrekte zu formulieren.
Im Begriff Political Correctness gibt es ein Wort Politiker, aber keinen politischen Begriff. Political Correctness ist total unpolitisch. Ich ärgere mich auch deswegen, weil man ja sofort Politiker benutzt. Wenn man über Anständigkeit geredet hätte, hätte ich nichts dagegen. Anständig sein, sich anständig benehmen, das bedeutet doch dasselbe. Aber man bringt hinein das Wort Politiker und das macht mich wütend.
Da wir jetzt bei der Politik sind, möchte ich auf einen politischen Autoren zu sprechen kommen, der Ihnen sehr nahe steht. Bertolt Brecht.
Ja.
Sie sind der große Vermittler von Bertolt Brecht in Griechenland.
Das ist
und
wahr.
Zwar merkwürdigerweise in der Junta-Zeit. Die Junta-Zeit von 67 bis 74, Militärdiktatur. Wie war es möglich, dass Brecht in einer Militärdiktatur, der Kommunist Brecht, Erfolg haben konnte?
Leute, die diktatorisch regieren, können das Ausmaß ihrer Handlungen nicht richtig messen. Die Militärjunta hat immer zeigen wollen, den Europäern gegenüber, dass sie doch keine Diktatur sei, sondern eine Übergangszeit zur Demokratie und, wie sie es immer sagen, zu einer richtigen Demokratie. Nun, und um zu beweisen, dass sie einige so Kleinigkeiten für sie, einige Kompromisse, mit denen sie beweisen wollte, dass sie, auf dem richtigen Pfad, dass sie sich auf dem richtigen Pfad befindet. Eins davon war Brecht. Vor der Junta hatte die rechte Regierung von damals nie die Erlaubnis oder die Genehmigung gegeben, Brecht-Stücke im Nationaltheater aufzuführen. Und auf einmal 1970 kommt die Junta und sagt, man darf Bertolt Brecht im Nationaltheater aufführen. Und da sagen sie, sehen Sie, wir sind keine Diktatoren. Aber das hatte einen Boomerang-Effekt für sie. Denn auf einmal fingen alle Brecht zu spielen. Und sie konnte das auch nicht verhindern. Und es ist aus Brecht ein Surrogat des politischen Diskurses entstanden. Brecht wurde nicht theatralisch, also auf der Bühne, sondern eher politisch eingesetzt. Was man im politischen Diskurs nicht mehr sagen dürfte, weil es verboten war, konnte man über Brecht zum Ausdruck bringen. In diesen 7 Jahren gibt es keinen Verlag, der nicht ein Werk von Brecht herausgegeben hätte. Es gab keine Bühne, das nicht einmal ein Brecht-Stück aufgeführt hätte. Es gibt keine Zeitschrift, die einen Brecht-Text nicht veröffentlicht hätte. So ging das.
Trotzdem sind Sie mit der Rezeption von Brecht unzufrieden.
Begeisterung ist nicht immer der beste Weg. Besonders bei Brecht nicht. Wir waren so begeistert. Und es ist ja so, dass man die Brecht-Stücke und das ganze Werk von Brecht als eine Art Hammer benutzt hat, was total gegen Brecht ist. Also Brecht ist ein Denkender, der will keinen Hammer in die Hand nehmen. Und andererseits wollte man auf der Bühne brechtisch spielen, was heißt überhaupt nicht spielen. Einfach da stehen und flüstern. Und wenn man den Schauspieler fragte, was ist denn das jetzt, was du machst? Sagt er, ich spiele praktisch. Also flüstern und sich nicht bewegen.
Sie schreiben am Ende dieses Brecht-Kapitels, am Ende habe ich dazugelernt, aber auf Kosten anderer. Und das wird mir immer auf der Seele liegen.
Ja, ja.
Es ist mir nicht so ganz klar, was Sie da auf Kosten von wem...
Ja, als ich alle diese Fehler gesehen habe, dann wusste ich zum Beispiel, was wir falsch gemacht hatten. Also was ich als Brückenbauer zwischen Brecht und dem griechischen Theater falsch gemacht habe. Wenn ich diese Fehler als Guerillero oder Terrorist gemacht hätte, wären daran viele Leute getötet und gestorben.
Nun lassen wir diese Junta-Zeit, die ist ja schon ein ziemliches Stück vorbei. Griechenland hat sich weiterentwickelt. Hat sich das Verhältnis zwischen Griechen und Türken heute entspannt? Wir haben so etwas den Eindruck.
Ja, entspannt ist das Verhältnis auf jeden Fall. Vor allem auf der Ebene des Austausches, des Tourismus, auf einem Niveau, sagen wir, der wirtschaftlichen Beziehungen. Natürlich, weil für beide Teile diese Entspannung sehr wertvoll ist, gehen sie an die heiklen Themen gar nicht heran. Die werden nie angetastet. Also die Ägäis, Zypern, die lässt man beiseite. Man spricht über diese Probleme gar nicht. Jetzt war die Spannung so lange, Jahrzehnte da und auf einmal ist sie entspannter und da sagt man, lassen wir das so, wie es ist, wir wollen ja nicht wieder die heiklen Themen angehen und dann haben wir die Probleme wieder.
Gefährlich.
Ja, sehr gefährlich sogar, ich weiß. Also das richtig wäre, dass beide Teile jetzt sagen, jetzt ist die richtige Zeit, um das Ganze mal auf eine Lösung zu bringen, auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen.
Bleiben wir doch nochmal bei dieser heiklen Beziehung zwischen Griechen und Türken, weil Sie da beide Seiten verkörpern. Ihre Romane haben ja noch eine Seite der Stadtbeschreibung, der Stadtbegehung. Sie sind ein großer Liebhaber von Städten, von Innenstädten. Und da sind es natürlich zwei Städte, Istanbul und Athen. Ihre Romane spielen alle in Athen. Warum spielt keiner in Istanbul?
Jetzt, wenn ich dabei bin zu schreiben, spielt in Istanbul, nicht in Athen.
Aber
erst nach 4 Romanen war ich so weit, meinen Roman zu schreiben, der in Istanbul spielt und nicht in Athen.
Was war die Schwierigkeit? Sie sagen, Sie seien erst nach 4 Romanen so weit gewesen über Istanbul.
Ja, mein persönliches Verhältnis zu Istanbul. Und weil ich in Istanbul geboren und aufgewachsen bin. Ich habe meine ganze Jugend in Istanbul verbracht und habe dann die Stadt verlassen. Hätte ich noch heute dort gelebt, wäre vielleicht mein Verhältnis zu Istanbul so ähnlich wie mein Verhältnis zu Athen. Aber ich lebe nicht dort mehr. Ich lebe nicht mehr dort. Und ich komme nach Istanbul 2 bis 3 Mal pro Jahr. Und dann ist ja die emotionale Beladung sehr stark. Und ich habe die nötige Distanz nicht. Ich kann mich nicht distanzieren. Diese emotionale Verwicklung lässt mich nicht frei. Und ich habe immer Angst, wenn ich keine Distanz habe. Also ich habe die Distanz von Brecht gelernt wieder und ich schätze sie sehr. Und auf einmal ist es, dass ich mich eben da einarbeiten musste in Istanbul, bis ich so weit war zu sagen, jetzt kann ich es wagen. Das geschieht jetzt mit dem 5. Roman.
Sie haben also damit gerade eben einen neuen Roman angekündigt.
Ja, das habe ich.
Ich bin neugierig.
Das habe ich.
Ja. Ich bin neugierig. Um was geht's?
Es geht um eine Reise von Harita mit Frau nach Istanbul, also eine Gruppenreise für Tourismus. Und auf einmal kommt ein Mann, der sagt, er hat eine alte Frau, die uns großgezogen hat, aus Drama. Sie stammt aus Istanbul, sie lebt in Drama, das Nordgriechenland. Und sie ist jetzt wieder nach Istanbul zurückgekommen und wir haben den Kontakt mit ihr verloren. Wir wissen, wo sie ist, sie ist alt und machen uns Sorgen. Und ob sie uns irgendwie bei der türkischen Polizei vermitteln könnten, damit wir den Kontakt wiederfinden. Und die türkische Polizei sagt, wir können fragen, aber wir können nichts machen. Und da ruft er wieder nach Drama zurück, um zu sehen, ob das wirklich so ist. Und die Polizei, das Polizeihauptquartier in Drama, sagt ihm, ja, die ist weg. Und wir haben ihren Bruder tot aufgefunden im Haus. Und das ist noch eine andere Aufregung jetzt. Und in Istanbul geschieht ein zweiter Mord auf derselben Art und Weise wie in Drama. Und auf einmal wissen sie, dass diese alte Frau tötet. Aber sie wissen nicht, wo sie ist, was sie tut, wo sie sich verbirgt. Nur wissen sie, dass sie tötet. Und Haritos und der türkische Büro versuchen, die Frau zu finden.
Mehr dürfen sie jetzt aber nicht verraten.
Soweit mein Gespräch mit Petros Markares. Seine Lebenserinnerungen zwischen Athen, Wien und Istanbul, Titel Wiederholungstäter, sind ebenso wie seine Kriminalromane im Diogenes Verlag Zürich erschienen. Auf den neuen vom Autor zuletzt erwähnten Roman müssen Sie zwar noch länger warten, dafür kommt das nächste Reflexe schon morgen. Ina Bösch befragt den Ethnologen Thomas Hauschild, der politische Phänomene wie Al-Qaida oder die Ehrenmorde auf eine neue und originelle Art betrachtet. Dies also morgen um 11 Uhr und um 22 Uhr jeweils nach den Nachrichten. Für heute verabschiedet sich Felix Schneider von Ihnen.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.